Sie taumelt. Direkt neben ihrem Ohr sein Atem. Unfassbares Entsetzen. Sie hebt die Arme schützend empor, knickt mit den Beinen ein. Sein massiver Oberkörper verdunkelt ihr gesamtes Gesichtsfeld. Sie hört sein Keuchen, spürt die eigene, lähmende Panik. Ihr Kopf wird zurückgerissen, die Kehle stramm gespannt. Er schiebt sie mit den Beinen rückwärts, ihre nackten Füße schleifen über den kalten Flurboden. Der Druck auf ihren Kehlkopf verstärkt sich unaufhaltsam, wird unerträglich. Luft! Sie braucht Luft! Ihre Hände finden ihren Hals, das straff gespannte Tuch reißen an den großen Männerfäusten. Die Seide gräbt sich immer tiefer in ihre Haut. Kratzen, zerren, ihre Fingernägel splittern, doch sein Griff lockert sich nicht. Todesangst überschwemmt sie, löscht alles andere aus. Ewigkeiten scheinen zu vergehen. In ihrer Schläfe pocht ihr Leben. Sie reißt die Augen weiter auf, sieht nichts. Rot, alles ist rot. Die Verzweiflung rauscht in ihren Ohren. Sie stemmt die Füße auf den Boden, fühlt die heiße Panik ihren Leib durchfluten. Ihr Schädel klingelt. Alarm, das sind Alarmsirenen. Ohne dass sie es merkt, sinken ihre Hände herab. Den Bruchteil einer Sekunde lang riecht sie sein Rasierwasser. Dann nichts mehr. Sie ist blind. Es strömt ihr warm die Beine hinab. Ein grenzenloser Abgrund öffnet sich vor ihr, unter ihr. Stumpf und schwarz, wie Samt. Jegliches Gefühl verlässt sie. Stumm sinkt ihr Körper auf den nackten Beton. Das Letzte, was sie wahrnimmt, sind Blues-Akkorde, die aus der Ferne heranwehen. Kriminalhauptkommissar Joachim Last riss die verklebten Augen auf. Es dauerte mehrere Sekunden, bis ihm wieder einfiel, wo er war. Die Steppdecke, die wie ein Albtraum auf seiner Brust lastete, roch muffig. Er starrte auf die braun-grün gemusterten Vorhänge, als hätte er das hohe Fenster, das sie einrahmten, noch nie gesehen. Der Himmel dahinter zeigte verschlossenes Grau. Drei Stockwerke tiefer rumorte die Müllabfuhr auf dem Hof. Sein Pensionszimmer. Zu Tode möbliert und erbarmungslos trist. Seit 5 Tagen sein Zuhause, mitten in Hamburgs Uni und Schickviertel Roter Baum. Er atmete 3-mal tief ein und aus und zwang sich, danach sofort aufzustehen. Zu viel Schlaf wirke depressionsfördernd, hatte er gestern im Radio einen dieser Schlaumeier schwadronieren hören. Das Parkett unter dem fadenscheinigen Perserteppich knirschte unter seinen Schritten. Er wich seinen Koffern und der Reisetasche aus und stieß sich das Knie an einem der beiden Lehnsessel. Verdammte Pest! Er rieb sich die schmerzende Stelle, beugte sich zu dem Kleiderhaufen neben dem Schrank ungetüm hinunter und fischte sein Unterhemd heraus. Wenn er nicht so knauserig gewesen wäre, würde er jetzt in einem modernen, großzügigen Hotelzimmer mit Full Service wohnen. Scheiß auf die Unterhaltszahlung. Der Morgenhusten kollerte rau aus seiner Kehle. Bevor er sich kurzerhand ins Waschbecken erleichterte, schaltete er den Miniatur-Ghetto-Blaster ein, der noch bis vor einem guten Jahr als Küchenradio in ihrem Ölzimmer ein Familienhaus gedient hatte. Beate hatte es gemocht, wenn Stimmen schnatterten, Musik dudelte. Sie fühle sich dann nicht so allein, hatte sie verlegen lachend erklärt, wenn er sich mal wieder darüber lustig gemacht hatte, dass das Radio lief, obwohl sie vor dem Fernseher gesessen hatte, als er vom Dienst kam. Nun war das Eigenheim verkauft, der Hausstand aufgeteilt und Beate war vermutlich kaum noch allein, denn ihr Neuer, ein Computerfachmann, arbeitete überwiegend von zu Hause aus. Was soll's? Er zuckte mit den klobigen Schultern. Es war dieselbe abgelatschte Geschichte wie bei so vielen seiner Kollegen. Schichtdienst, chronische Überstunden, das halten die wenigsten Ehen aus. Sein berufsbedingter Zynismus, der über die Jahre im selben Maß angewachsen war wie die Sprachlosigkeit zwischen ihnen, hatte seinen Teil zur ehelichen Entfremdung beigetragen. Kinder hatten sie zum Glück keine. Obwohl es möglicherweise die Trennung hätte verhindern können, dachte er manchmal. So hatte sich Beate nach etwas Besserem umgesehen, war Hals über Kopf ausgezogen. Würde ihn nicht wundern, wenn sie bald schwanger werden würde. Viel Zeit blieb ihr ja nicht mehr mit 41. Er hatte sich in seinen Beruf vergraben, noch mehr Überstunden gemacht, um möglichst wenig Zeit in dem leeren Haus verbringen zu müssen. Dann hatte er sich nach Hamburg versetzen lassen. Wenn er schon einsam war, dann konnte er es gleich in einer Großstadt sein. Heute Abend würde er seinen Dienst in der traditionsreichen Davidwache in St. Pauli beginnen. Als er Zahnpasta auf die Bürste drückte, meldete sich Herbert, wie er sein Magengeschwür voller Galgenhumor nannte, mit boshaftem Stechen. Nein, Herbert ließ sich nicht täuschen. Er, Lars, war noch lange nicht über die Scheidung hinweg. Die Tote war schön. Selbst die zwischen den Lippen hervorquellende himbeerrote Zunge schmälerte nicht ihre Ausstrahlung, ja gab ihrem jungen Gesicht fast etwas Anzügliches. Die großen, grün umrandeten Augen unter der silberblonden Tina Turner-Mähne waren aufgerissen, ihr Ausdruck uneindeutig. Vielleicht hatte sie so auch die Männer angesehen, für deren Geld sie Erniedrigungen, Schmutz und Gestank ausgehalten hatte. Ihr Äußeres ließ keinen Zweifel, dass sie als Prostituierte gearbeitet hatte. Lars Blick wanderte an ihrem Körper herab. Sie war mittelgroß, extrem schlank und lag mit verdrehten Beinen eingeklemmt zwischen einem Stapel leerer Bierkästen und einem offenen Schrank mit Putzmitteln. Der Minirock aus schwarzem Lack war bis zum silberfarbenen Slip hinaufgerutscht, gab die Tätowierung eines Schmetterlings an der Außenseite ihres linken Oberschenkels frei. Die transparente Bluse war vor dem Bauch zusammengeknotet. Darunter waren die großen Brüste in dem zu knappen Büstenhalter zu den Seiten gerutscht. Die langen Fingernägel waren silberweiß lackiert. Sie kam ihm vor wie ein Paradiesvogel, ein Vögelchen, das schon vor viel zu langer Zeit aus dem Nest gefallen war. Er räusperte sich, beugte sich dann hinunter, um das Seidentuch in Augenschein zu nehmen, das so vollständig in der zarten Haut ihres Halses verschwunden war, dass kaum noch erkennbar war, welche Farbe es hatte. So blieb er eine Weile, tief über sie gebeugt, als hoffte er, sie flüstere ihm den Namen desjenigen zu, der sie erdrosselt hatte.